Ich habe gleich am Ende noch mal eine Frage. Und zwar, ist es euch gelungen, dann in der Übernahme des Tarifabschlusses hinzukriegen, dass die Ausschlussverfahren zurückgenommen worden sind von der IG Metall? Geht das Mikro nicht? Ihr hattet ja zu 42 Leuten Ausschlussverfahren und am Ende habt ihr euch ja eingelassen auf den Tarifabschluss über 16%. Habt ihr da mitverhandelt, dass die Ausschlussverfahren zurückgenommen werden oder habt ihr dann den ganzen Ausschlussterror anschließend noch am Hals gehabt?
Also, darf ich da gerade fragen?
Ja, also wenn jetzt nicht also, viele Fragen sind, dann...
Es war ein Ausschlussverfahren gegen alle, die nicht auf der IG Metall-Liste waren, gegen 42 Kollegen. Das Ergebnis war... Oder sagen wir so, es war ein Ausschussverfahren, was sich ein Jahr hingezogen hat. Und die das durchführen sollten, das war der für Finanzen zuständige Vorstandsmitglied der IG Metall, das war Striefler damals. Kollegen in einer IG Metall, in einer Gewerkschaft, da geht es nur um Geld. Die Auffassung vom IG Metall-Vorstand, von Brenner und diesen Leuten, und heute ist immer die, wir sind nur da deshalb stark, weil wir Geld haben. Und wenn wir nicht das Geld haben, dann können wir keine Arbeitskämpfe führen. Das Moment von Klassenbewusstsein und die Leute sind bereit, für ihre Sache und aus Überzeugung und für Ideen zu kämpfen, das ist bei diesen Leuten aufgrund ihrer Erfahrung nicht vorhanden. Es kommt immer darauf an, wir müssen finanziell so stark sein wie die Arbeitgeberseite. Wir müssen einen wochenlangen Streik finanziell mit links machen können. Und dabei passieren die größten Schweinereien bei dieser Auffassung. Wenn man dieser Auffassung ist, dann wird es in Deutschland nie große Tarifauseinandersetzungen in der Metall geben. Denn die werden nie in der Lage sein, die Gewerkschaft kann noch so viel Geld hat. Wenn nicht das Klassenbewusstsein der Arbeiter in Zukunft, dann werden solche Streiks, wenn das nur um Durchhalten mit Geld geht, werden die verloren gehen, nach meiner Auffassung. Aber die orientieren sich an den Verhältnissen, wie sie jetzt sind. Die sagen, wenn wir 6 Wochen können wir sowas bezahlen. Bis dahin müssen wir uns durchgesetzt haben oder wir müssen vorher die Sache beenden. Das ist so der Standpunkt da oben. Wir haben denen was ganz anderes bewiesen und so weiter. Aber dieser Striefler, der hat dann den Vorsitzenden in den Ausschlussverfahren niedergelegt. Dann kam ein anderer vom Vorstand, der hat es auch niedergelegt. Und zum Schluss, da wollte es keiner mehr machen. Dann haben sie es alle abgelehnt, die Bezirksleiter dazu machen. Und dann haben sie sich einen ganz jungen Bezirksleiter von Münster, Jansen, geholt, der nun strenge Anweisungen hatte. Da ging es immer um die Frage, wir haben immer gesagt, es soll alle 42 Mann erscheinen und dann macht ihr die Vorwürfe und dann verteidigen wir uns. Das wollen die nicht. Wir sagen, wir wollen Einzelverhöre machen. Da haben wir gesagt, gut, dann kriegt aber jeder nach Recht und Satzung 2 Beisitzer benannt. Da haben die gesagt, naja, wir haben 42 mal 2 so und so viele Leute. Das ist schon unmöglich geworden und das geht auch nicht. Aber es gab immer so Verfahrensfragen, das zog sich immer hin. Und zum Schluss hat sich der Vorstand gar nicht mehr um die Verfahrensfragen gekümmert und ist nach politischen Erwägungen vorgegangen. Ich und der Listenführer dieser dritten Liste, das waren linke Sozialdemokraten, wir wurden aus der IG Metall ausgeschlossen. Und nun kommt das ganz Interessante. Ein großer Teil hielt für 2 Jahre Funktionsverbot. Aber die DKP-Funktionäre, die gute betriebliche Funktionäre waren, muss ich immer wieder betonen, die sich nicht nach den Leitlinien der KP-Führung gerichtet haben. Die IG Metall legte großen Wert darauf, hier mit der KP in einem vernünftigen Verhältnis zu bleiben, weil die DKP in der Mitbestimmungsfrage da mit der IG Metall übereinstimmte. Und die gingen dann bei und haben, also den späteren Betriebsratsvorsitzenden Heinz Röpke und einen anderen, das wurde so gedeichselt, dass die krank wurden, in Urlaub gingen und die später, der übrige Teil, der noch eine Rüge bekommen hat, die bekam gar nichts. Bei denen schlief das so langsam weinend ein. Also ich war damit ausgeschlossen. Dann hatte ich noch die Möglichkeit, mich an den Ausschuss beim Beirat der IG Metall zu wenden. Aber da gab es kaum Möglichkeiten und so weiter. Das erübrigte sich auch deshalb, weil ich hier in Berlin an der Uni, die hat mich eingeladen, da war eine große Versammlung und ich habe über diese Dinge dort berichtet und eine linke Zeitung für Gewerkschaftsfragen, die hat das denn gedruckt und das wurde sofort zum Anlass genommen, mich noch von der Neuen aus der Organisation auszuschließen. Und ich habe auch keine Chance gehabt, in den nächsten Jahren da wieder aufgenommen zu werden. Also so gesehen war manches natürlich falsch, was ich gemacht habe. Ich hätte mich hier und da anders verhalten müssen, um dieser Bürokratie nicht die Gelegenheit gegeben, mich so sehr zu maßregeln. Man ist dann ja weg vom Fenster und muss sich darüber im Klaren sein. Und es ist dann sehr schwer, wieder reinzukommen. Aber du siehst auch, es sind auch Machtfragen und so weiter in der Belegschaft. Wenn ich da raus war, gut, aber alle anderen, die 42, davongekommen sind, trotz weiter Liste, trotz dieser Standing-Androhung, dann werden die alle rausgeschmissen. Also so einfach ist es auch für die IG Metall nicht mit den Rausschmiss. Und damals der Rechtsanwalt Hannover, ein bekannter linker Rechtsanwalt und einige Anwälte wollten noch mit mir vor Gericht gehen. Und ich glaube, dass wir uns da sogar durchgesetzt haben. Aber ich habe aus grundsätzlichen Erwägungen damals es abgelehnt, mir von einem bürgerlichen Gericht bescheinigen zu lassen, dass ich Mitglied der Gewerkschaft bleiben will. Nicht? Ja.
Ja, ich habe eine Frage, und zwar bezieht sie sich auf die Zeit danach, nach dem Streik. Wurde das Klassenbewusstsein irgendwie weiter vorangetrieben? Also was ist damit passiert? Also gab es denn da die 16% und dann war es fertig? Also ich will wissen, also wurde das irgendwie für die Organisierung, für die Abschaffung der Klassenverhältnisse irgendwie genutzt oder was passiert?
Ganz kurz. Es fand eine Abstimmung in der Belegschaft über die Wiederaufnahme der Arbeit ab mit einer sehr knappen Mehrheit, obwohl wir für die Annahme plädierten, wurde von der Belegschaft das akzeptiert. Aber mit sehr knappen Mehrheit, weil die Leute mit heißem Herzen sowas entscheiden. Das war so die Stimmung. Nach 9 Tagen nun holen wir uns auch noch die restlichen Pfennig. Wir sind so stark. Das war so eine Meinung. Aber das war ein großer Erfolg für alle, will ich mal sagen. Aber deine konkrete Frage, was daraus, wie das weiter verwandt worden ist, meinst du? Also die IG Metall hat mit internen Papieren natürlich, was Peter schon gesagt hat, was lernen wir aus dem Willensstreiks, wie verhalten wir uns in nächster Zeit und hat versucht, einen neuen Vertrauenskörper zu bilden. Dann haben wir gesagt, die Belegschaft gesagt, dann macht doch Vertrauensleute Wahlen. Das haben sie ein Jahr verzögert. Und als dann Vertrauensleute waren und sie geglaubt haben, sie hätten einen ganz neuen Vertrauenskörper in ihrem Sinne, da haben sie ins Ohr geschnitten, wir haben einen völlig linken Vertrauenskörper, der viel radikaler war, als wir je gewesen waren. Das wirkt noch jahrelang nach so. Und ich sage ja, nach diesen ganzen Dingen hat die SPD... Es ist der SPD niemals wieder gelungen, auch nur in etwa im Betrieb Fuß zu fassen. Erst so in den 90er Jahren, als der Konkurs der Klöcknerhütte kam, da änderten sich die Verhältnisse. Darf ich noch mal ganz kurz erwähnen, der spätere Betriebsratsvorsitzende Sörgel, den hatten wir aufgrund unserer Beziehung zu Studenten in Berlin, weil wir gute Leute brauchen, gebeten, einige nach Bremen zu kommen. Der eine ging als Professor an die neu gegründete Bremer Uni. Und der Peter Sörgel, ein studierter Mann, sage ich mal, der diese Studentensoziologensprache konnte, der sagte nicht, das beinhaltet, implizierte und so, da konnte kein Mensch verstehen, was implizierte war. Nur mal solch einem Beispiel. Und dann haben wir gesagt, gut, du Sörgel, wenn du das willst, kannst du das machen. Dann fängst du in einem Bereich an, wo es in der Walzenschleiferei, weil so Walzen geschliffen wurde. Das war für so einen angehenden Professor natürlich eine harte Sache in so einer Walzenschleiferei. Da haben wir gesagt, eins ist ganz wichtig, du hältst 2 Jahre deine Schnauze. Du trittst nirgendwo auf, du schleifst nur Walzen. Du wirst nicht Vertrauensmann, du wirst gar nichts, weil sie dich sofort rausschmeißen. Und das, muss ich sagen, hat dieser Sörgel durchgehalten. Und als dann die Zeit soweit war, dann wurde er Vertrauensmann, Mitglied des Betriebsrats. Und als dann, nach einer gewissen Zeit, wurde er zum Betriebsratsvorsitzenden gewählt. Da hat er jahrelang eine hervorragende Arbeit gemacht. Die war so weit, darf ich noch kurz sagen, als die Klöcknerhütte in Konkurs ging, in den 90er Jahren, da waren Krupp-Thyssen, wollte die Hütte übernehmen, wollte die Hütte stilllegen, wollte nur den Walzbereich erhalten. Die haben sich aber in so einer arroganten Form der Bremer Regierung genähert und dem Betriebsrat und der Belegschaft, dass in einer Sitzung der Bürgermeister in Bremen aufstand und sagte, ich verhandle nicht länger mit euch und ihr könnt abhauen. Und dann haben der Sörgel und der Bremer Bürgermeister es fertiggebracht, Bremen dazu bewegen, so viel Geld bereitzustellen, dass die das Geld aufbrachten, erstmal die Hütte weiterzuführen. Da war so ein Vertrauen zwischen Belegschaft und diesem Sörgel da, ein ehemaliger Student, der zu den Arbeitern gekommen ist, dass die Belegschaft forderte, das neue Werk soll jetzt nicht mehr Klöckner heißen, sondern die Abkürzung der Namen von dem Bürgermeister Wedemeyer und Sörgel, das soll jetzt Wesö heißen, das Werk. So, das ist alles Quatsch, aber in großen Abstimmungen, da kommt aber doch, auch wenn es Blödsinn ist, zum Ausdruck, dass die Belegschaft also nicht nur dankbar war, sondern glaubte nur mit Wedemeyer, den Sozialdemokraten und Sörgel, die in der Frage auch der Sörgelmeier eine einwandfreie Haltung an den Tag gelegt hat. Gesagt, wir wollen das Werk retten, wir lassen uns nicht von Kromme und von Beiz und Thyssen und Krupp kaputt machen, das Werk wieder halten bleiben, die Stimmung in Bremen war dafür da. Und mit der Zeit hat dann nach mehreren Jahren Wehner eben Bremen die Anteile abgegeben an einem belgischen Werk, an nachher an Arcelor, und heute ist Mittal der Eigentümer. Das Schlimme ist bei so einer Sache nur, dass das so eine Entwicklung auch natürlich viele Menschen verschleißt. Und auch so einem eigentlich gestandenen Mann wie Peter Sörgel, muss ich sagen, der über zig Jahre eine hervorragende Standhaftigkeit und Arbeit gezeigt hat, der ist zum Schluss, wollte er Arbeitsdirektor werden. Dann sagt Mittal, das kann ich nicht machen, du warst vorher Betriebsrat. Aber dann hat man ihn zum Haupt, also zum Vertreter des Arbeitsdirektors gemacht, zum Hauptabteilungsleiter. Und damit war Sörgel auf der anderen Seite. Und den zweiten Betriebsratsvorsitzenden, Angestelltenvertreter, der gegenüber und wurde Personalchef der Angestellten. Das demoralisiert natürlich so sehr, wenn die Führung, obwohl sie große Verdienste hat, aber dann sagt, eben weil wir das Werk gerettet haben, und das ist unser Werk, sagen Sörgel und diese Konsorten, wollen wir auch jetzt in die Leitung rein und so weiter und so fort. Aber merken dabei gar nicht, dass sie letzten Endes Mitglied der SPD werden, bei der Sozialdemokratie landen. Der Bremer Bürgermeister hat ihnen gesprochen, wenn ich mit den Grünen die Regierung jetzt bilden kann, im Ende des Jahres waren auch Landtagswahlen, dann wirst du Arbeitsminister, Arbeitssenator in Bremen. Und mit solchen Sachen haben diese guten Funktionäre sich ködern lassen. Und wenn ich heute mir den Betriebsrat ansehe, das ist ein derart, also unter dem Druck, das Werk ging kaputt, das Werk kann stillgelegt werden, Mittal ist in der ganzen Welt so vertreten, das spielt Bremen gar keine große Rolle. Wenn die uns zu viel Schwierigkeiten machen, dann machen wir das Werk da kaputt, wenn die Belegschaft weiterhin so rebellisch ist. Und dadurch ist so eine ganze Belegschaft so bewusstseinsmäßig so diszipliniert worden, weil die Führung nicht mehr da war. Das hängt auch mit der Führung zusammen. Weil diese Leute um Sörgel herum, Sörgel war ja DKP-Mann, die ganze Betriebsgruppe der DKP, die ist geschlossen zur SPD übergetreten. Und das bei den Vorgängen, die ich geschildert habe auf der Hütte, bei diesen Auseinandersetzungen, das steckt ja in den Köpfen so einer Belegschaft drin. Das ist für die eine Unfall, das können die nicht verarbeiten. Das kann ein Arbeiter nicht verarbeiten. Wieso sein Mann, der alles für ihn getan hat, der das volle Vertrauen hatte, der geht nun zur Arbeitgeberseite. Und dann entpuppt sich da als ein Mann, der natürlich dem Betriebsrat, dem neuen Betriebsrat viele Schwierigkeiten macht und so weiter. Also es ist schon notwendig, nach meiner Auffassung, das sind auch Charakterfragen und so weiter, dass auch in solchen Situationen eine Führung da ist. Ich spreche mich vielleicht von Führung, weil ich nicht allzu viel von Spontanität halte, die auch da sein muss. Aber ohne eine klare linke Führung, die weiß, was sie will und die Einsicht hat in den Ablauf der Dinge auch im Voraus und nicht nur aus den Augenblicksverhältnissen zu seinem Urteil kommt. Wenn das nicht gegeben ist, dann ist solch eine Arbeiterschaft den Dingen nicht gewachsen und ist nicht in der Lage, von sich aus heraus sowas aufrechtzuerhalten. Das ist eine Sache gewesen, die ist über Jahrzehnte gelungen. Aber wenn solche Verhältnisse kommen, dass ein Betrieb Konkurs macht, die Drohung, wir machen das wäre ganz kaputt. Was sich dann entwickelt, ist eine schwierige Sache.